Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Heute reden wir zum, glaube ich, dritten Mal jetzt über einen Studio Ghibli-Film.
Oh, man kann einfach nicht häufig genug über Ghibli-Filme. Ja, ich benutze immer noch die falsche europäische Aussprache.
Ja, ich will es eigentlich auch machen. Irgendwie habe ich es mir jetzt so angewöhnt. Es wirkt auch so klugscheißerisch. Ich sage ab jetzt auch wieder Ghibli.
Immer, wir sagen das untereinander und dann fängt man an, das halt auch irgendwann außerhalb zu machen. Das ist der alte Fluch des Pärchens sein.
Ich glaube, es hat sich bei mir massiv eingeprägt, dass wir, als wir in Japan waren, ja nach dem Studio Ghibli Park gefragt haben und die Leute nicht verstanden haben.
Und zwar so lange, und wir waren in der Ticketzentrale. Also das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo waren. Wir waren an dem Ort, wo sie uns hätten genau verstehen müssen.
Und dann irgendwann so, ah, Ghibli. Okay.
Ja, gut. Studio Ghibli, Ghibli. Aber wie gesagt, man kann nicht genug, also doch, ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man tatsächlich genug Filme haben. Aber jetzt für unsere Zwecke, da kommen vielleicht noch welche danach.
Weil ich glaube, alleine über alle, die Hayao Miyazaki selber gemacht hat, lohnt sich, seine Folge zu machen. Und das ist ja erst der zweite, den wir von ihm machen.
Alle würde ich nicht sagen, aber zumindest die meisten, ja.
Ja, stimmt, du hast recht. Ja. Vielleicht, aber ich glaube, schon viele.
Ja. Viele, ja.
Und zwar geht's heute um Kikis kleiner Lieferservice von 1989.
Wusstest du, dass Kikis kleiner Lieblingsservice, ihr Lieblingsservice, ihr kleiner also Kikis kleiner Lieferservice, mein Gott, mein Lieblingssonntagsfilm ist?
Nein. Aber ich finde, es ist ein guter Sonntagsfilm.
Oder?
Ja.
Ja. Ich werde gleich vielleicht auch nochmal erklären, was für mich Kriterien für einen Sonntagsfilm, Deutsch kann ich heute nicht.
Das ist nicht so gut.
Was für mich einen Sonntagsfilm ausmacht. So.
Ich kann ja erstmal mit der Inhaltszusammenfassung anfangen. Da sind wir auch eh schnell mit durch. Und so lange kannst du ja versuchen, dich mal gedanklich zu sammeln und zu fokussieren.
Nein. Ich zone komplett aus.
Und dann machen wir weiter. In Kikis kleiner Lieferservice geht es um eine junge Hexe namens Kiki, die 13 ist. Und wie wir in dem Film erfahren, müssen die in dieser Welt junge Hexen mit 13 ein Jahr lang in einem Dorf außerhalb ihres Zuhauses verbringen, um dort ihre Hexendienste der Gemeinschaft anzubieten. Das Problem, das sich hier für Kiki nur aufstellt, ist, dass sie außer Besenfliegen noch keine Hexenfähigkeiten gelernt hat. Sie möchte trotzdem aufbrechen, tut das auch, kommt in einer Großstadt, die nicht näher benannt wird und auch keiner echten Großstadt entspricht, zu Lande und fängt an, bei einer Bäckerei zu leben, bei einem Paar, die führt, und entscheidet sich, ihr Fliegen einzusetzen, um einen Lieferservice zu betreiben.
Lieblingsservice, das hast du falsch gesagt.
Im weiteren Verlauf von Films kommt sie über kleinere Stolpersteine darin, auch damit, dass sie irgendwann kurz ihre Zauberkraft verliert. Aber insgesamt sehen wir in dem Film einen kleinen Ausschnitt, wie sie in der Stadt lebt. Der Film endet auch mit einer Rettungsaktion, wo sie das Fliegen wieder erlernen muss, um einen Jungen zu retten, mit dem sie sich angefreundet hat. Das schafft sie. Und dann endet der Film auch, bevor dieses Jahr vorbei ist. Nach dem Abspann sehen wir nämlich nur noch, wie die Eltern von Kiki einen Brief von ihr erhalten, in dem sie schreibt, es geht ihr gut, und der Rest vom Jahr wird sicherlich ein Klacks. Und dann ist der Film auch zu Ende. Also inhaltlich passiert wirklich gar nicht viel. Aber wir können, glaube ich, dann direkt zu dem kommen, was du gesagt hast, weil ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, warum du das einen guten Sonntagsfilm findest.
Absolut. Ich finde, Sonntagsfilme für mich müssen auf jeden Fall extrem unaufgeregt sein und sehr entschleunigt sein.
Ja, haben wir.
Ja. Das liegt zum einen bei Kiki daran, dass wir ich meine, wir könnten jetzt noch sehr viel mehr zum Plot sagen, aber du hast ihn sehr kurz zusammengefasst, weil das sind die groben Sachen, die passieren.
Alles andere sind Details halt.
Genau. Und das gehört natürlich mit dazu, dass man einen Film unaufgeregt macht. Also da bis auf die letzte Aktion von dieser Rettungsaktion ist da jetzt auch nichts akut Spannendes. Vielleicht gibt es noch eine Szene, die ein bisschen spannend ist, wo sie von so Krähen angegriffen wird auf dem Besen. Das war's dann aber auch schon wieder. Das heißt, wir haben jetzt auch keine krassen Peaks und das finde ich eigentlich ganz schön insgesamt. Also das klingt jetzt so negativ, aber das ist jetzt auch nicht so, als ob der plätschert, der Film, sondern der wogt mehr, also auf so eine angenehme Art und Weise.
Ich finde jetzt dahin plätschern auch gar nicht immer so negativ, wie das häufig benutzt wird, wenn man über Filme redet. Weil manchmal kann das ja durchaus was Gutes sein, um einen eben, wie du meinst, in diese angenehme Sonntagsstimmung zu versetzen.
Ja, genau.
Dafür finde ich den optimal, wirklich auch.
Ich finde, der ist auch entschleunigt, weil, und das gehört aber mit zur zur Sonntagsstimmung, ich finde den so urlaubig. Es gibt kein richtig gutes Adjektiv. Gibt es ein Adjektiv für Urlaub? Urlaubsreif, aber so ist der Film halt eben nicht. Der ist ein bisschen wie Urlaub.
Ja.
Und so fühlt sich ja manchmal auch ein Sonntag an und deswegen passt der so gut zu einem Sonntag. Wir haben schon die allererste Szene, in der wir einsteigen, liegt Kiki auf einer Wiese und sonst ist da niemand. Das ist einfach eine grüne Wiese mit Blumen und da geht so ein Wind drüber und man weiß so, das ist so dieser perfekte Wind. Weißt du, der so Geruch transportiert und ein bisschen Kühle an einem Sommertag bringt, aber der nicht irgendwie stört oder sonst irgendwas. Der auch Lärm wegweht. Das heißt, so Wind, der so richtig, so Entspannungswind. Und dann sehen wir noch so, wenn es so rauszoomt, dass es so ein großer See ist und der glitzert und all diese Dinge. Also das heißt, wir steigen direkt mit einem Urlaubsfeeling ein und der ganze Film trägt das aber auch mit, dieses Urlaubsfeeling, allein wegen der Stadt in der Kiki sich nachher auch niederlässt.
Ich möchte das fast komplett unterschreiben, außer dass du gesagt hast, dass wie der perfekte Wind an einem Sommertag. Und ich finde fast mehr, der Film hat für mich extreme Frühlings-Vibes. Und ich weiß nicht ganz warum, weil die meiste Zeit vom Film scheint es doch mehr Sommer zu sein. Das stimmt wohl. Aber irgendwie, ich könnte es mir nicht ganz erklären, aber der hat was extrem Frühlingshaftes.
Ich glaube, das liegt zum einen an den Farben. Und wir haben auch sowas wie Frühlingsmarker, also es geht häufiger mal ums Verliebtsein in dem Film. Ich finde, das ist immer so verbunden mit Frühling. Dann auf der Wiese zum Beispiel sind Frühlingsblumen, gut, das könnten auch Sommerblumen sein, aber es sieht eher aus wie Frühlingsblumen. Und keiner schwitzt so richtig. Ich glaube, das ist auch nochmal, also sonst würde man das schnell in den Sommer verlegen, dass es sehr viel heißer ist. Ich weiß aber nicht, ob das zum Beispiel auch daran liegt, dass es trotzdem ein Sommer ist, der aber von JapanerInnen sozusagen gesehen wird, wie ein Sommer in Europa ist. Also die sind zum Beispiel für diesen Film nach Schweden und sowas gegangen und haben sich das da angeguckt. Und ich glaube, JapanerInnen haben halt so einen Hitzesommer. Das heißt, wenn man aus Japan kommt und nach Schweden geht im Sommer, dann fühlt sich das ja wahrscheinlich eher an wie Frühling für die.
Vielleicht. Das mag sein, dass es daran liegt.
Ist auch nicht relevant für den Film, also beides nicht. Aber dieses Urlaubsgefühl, bist du dabei?
Ja, ich verstehe, warum das so ist, dass für dich so ist. Für mich hat der ein anderes Gefühl, ein ganz komisches, weil der erweckt in mir eine unheimliche Sehnsucht nach Europa, aber nach so einem Europa, das es so nicht gibt. Und deswegen ist das so komisch, weil wie du gerade gesagt hast, die sind dafür nach Schweden gefahren, für die Stadt. Diese Stadt, diese Großstadt, in der Kiki ist, oder auch das Dorf, aus dem sie am Anfang kommt, die sehen alle schon sehr nach Europa aus, aber wenn man es so genau festnageln will, dann entzieht sich diese Welt diesem einfach. Es ist so eine Mischung aus Frankreich, Italien und Schweden und keine Ahnung, auch so Elementen, die man aus Süddeutschland vielleicht kennen würde. Mhm. Und das alles so vermischt, dass du auf jeden Fall so ein Europagefühl hast, aber gar nicht sagen könntest, wo du jetzt hier genau bist. Und das finde ich so schön, weil das für mich so, so eine Europasehnsucht, die ich nie werde befriedigen können. Weil ich werde nie in diese Stadt fahren können. Es gibt sie nicht einfach.
Ich glaube, das ist zum einen sowas wie, du hast diese Gebäude, die es nun mal in Europa zu einem bestimmten Zeitpunkt gab, gerade auch als viel Handel betrieben wurde, 19. Jahrhundert und sowas, vielleicht auch noch teilweise bis ins 17. Jahrhundert vor, diese alten großen Gebäude, und dann hast du die bunten Markisen davor. Das sind so Marker für mich von Europa. Das ist kein typisches, wie man es im asiatischen Raum sehen würde oder im amerikanischen Raum. Also klar, bestimmt auch mal, aber das ist für mich so Ur-Europa. Gerade diese gestreiften Markisen, ich weiß auch nicht warum.
Oder auch überhaupt, wir sehen ja, weil Kiki, wie gesagt, fliegen kann, ein paar Mal die Stadt auch von oben, dass die Stadt einfach wie gewachsen aussieht. Also es gibt keine geraden Straßen. Genau. Und das ist ja in europäischen Altstädten halt tatsächlich so.
Roter Ziegel ist für mich auch total Europa, das sehen wir nämlich auch von oben. Und wir haben auch manchmal sowas wie Straßennamen oder auch Geschäftenamen. Und dann sehen wir zum Beispiel auch Umlaute, aber auch eher sowas, was man in Schweden sehen würde vom Namen her. Also die Umlaute gibt's ja, glaube ich, nicht in Schweden. Die haben ja dieses durchgestrichene O und sowas.
Auf einem Laden stand definitiv Antik einfach.
Also, ja, aber genau. Und auf einem Laden stand Händlerin. Ich glaube, die waren sowieso auch in mehreren Städten. Wie du schon sagst, das sieht man halt auch. Also München ist wohl auch ein bisschen mit drin. Ich glaube aber zum Beispiel, dass die Uhr, also diese Kirchturm, dass der fast 1:1
in Stockholm steht. Der Big Ben? Ach so, okay. Ich habe wirklich an Big Ben gedacht.
Nee, das war nicht. Also da ist ja so eine Sonne drauf gemalt.
Ja, aber jetzt abgesehen von der Malerei. Ja. Nee, okay, ist auch gut.
Auch so ein bisschen, wie du schon sagst, die Sehnsucht. Und wie man ja jetzt weiß, dass zum Beispiel das teilweise auch in Ostasien nachgebaut wird, so Städte. So sieht das auch ein bisschen aus. Oder wie so ein Phantasialand das auch bauen würde, um so ein Urlaubsort-Feeling aufzukommen, so ein europäisches.
Aber jetzt sind wir ganz tief in Dingen, die uns wahnsinnig entspannen und die wir als zwei über 30-jährige Erwachsene toll an dem Film finden.
Ich hätte auch noch mehr. Willst du trotzdem schon?
Okay. Lass uns doch vielleicht erstmal zu den Dingen kommen, warum das nämlich auch ein fantastischer Film ist, um den mit Kindern zu gucken, weil dafür sind wir ja eigentlich hier.
Ja, das ist ein Film, der transportiert Kinderthemen. So kann man es nicht, ich glaube, so kann man es relativ einfach sagen, oder? Also, das ist zum einen ein Film, der einfach, wo es um Adoleszenz geht, und zum anderen auch ein Film, der Hexen hat. Und ich finde es beides sehr dolle Kinderthemen.
Es ist ja auch eine 13-Jährige, die ja so richtig auf eigenen Beinen stehen muss, weil sie muss ja buchstäblich woanders leben und ihr eigenen Lebensunterhalt verdienen. Aber so ein bisschen kann man das, glaube ich, als Jugendlicher oder Jugendliche als das erstmal richtig verstehen. Man kriegt halt schon dann mehr Verantwortung. Man muss in der Schule sich mehr um eigene Sachen kümmern. Spätestens mit 13 könnt ihr deine Eltern nicht mehr mit allem helfen, weil das entweder wussten die es noch nie oder wissen es auch schon lange nicht mehr, was du gerade in der Schule machst. Und deswegen ist dieses Gefühl, das dadurch transportiert wird, allein irgendwie in einer ganz fremden Stadt zu sein und auf einmal zurechtkommen zu müssen, glaube ich, so greifbar für Kinder.
Ja, ich finde das auch so ein perfektes Alter, weil ich glaube, das ist auch das Alter, also Kiki steht zum Beispiel einmal an so einem Schaufenster und guckt sich Schuhe an, und ich finde 13 ist auch so das Alter, wo man sich selber ganz intensiv über seine Kleidung Gedanken macht. Das liegt zum einen an der Peer Group, aber zum anderen auch an so Sachen wie, weil man vielleicht auch gar nicht mehr mit seinen Eltern einkaufen möchte, weil man sich ja loslösen möchte von denen, weil man vielleicht auch mal mit der Kleidung auch was ausdrücken will, was bestimmt ist. Dann macht sie zum Beispiel auch Pfannkuchen. Und ich fand das so lustig, weil das ist so einer dieser ersten Gerichte, die ich auch gelernt habe zu machen, weil es wirklich so einfach ist, Pfannkuchen zu machen. Und damit ist es auch wahrscheinlich eines der ersten Gerichte, was viele Leute lernen zu machen, wenn zum Beispiel dann doch die Eltern länger arbeiten und man alleine dann zu Hause ist, was man ja mit 13 ist ja auch so das Alter, wo die meisten schon durchaus alleine gelassen werden, dass sie alleine sich mal Essen machen können oder dann vielleicht 2 Stunden alleine zu Hause sind, bevor jemand kommt und so weiter. Also ich weiß, dass es bei vielen auch früher ist, aber ich glaube 13, da würden dann auch die behütetsten Eltern dann dem Kind dann doch mal langsam zutrauen, auch mal einige Stunden alleine zu sein.
Ja, glaube ich auch. Was damit ja auch noch mit einhergeht, ist so dieses Gefühl, was zumindest jeder, der mal umgezogen ist, kennt, irgendwo sein und einen komplett anderen Kreis an Menschen kennenlernen zu müssen und sich anders zu fühlen, das, was nicht nur damit daherkommt, dass Kiki eben eine Hexe ist und es gibt hier keine anderen Hexen in dieser Großstadt, sondern halt auch deswegen, weil sie jetzt in der Großstadt ist und offensichtlich vom Dorf kommt und damit auch überfordert ist. Und das überfordert sie auch sichtlich so sehr, dass sie später auch dann ihre Kräfte verlieren. Mhm. Also nicht nur deswegen, aber das ist sicherlich ein Teil davon.
Der erste Teil ist auf jeden Fall, dass sie landet und sich erstmal vorstellt. Also sie landet in so einer Menschenmenge und stellt sich erstmal vor. Und dann gucken sie Leute verwirrt an und die meisten gehen halt einfach weiter. Und eine nettere ältere Dame sagt dann sowas so wie, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß hier und geht dann auch weiter.
Oh, das ist aber schön, dass du es hier so schön findest und geht dann weg.
Ja, genau. Ja,
okay, cool.
Und ich finde, das ist so absolut das absolute Großstadt-Feeling, was da gerade rum. Und gefühlt ist das natürlich keine Großstadt. Also wenn wir die einmal von oben sehen und wenn wir uns da drin bewegen, für mich fühlte sich das nicht an wie
eine Großstadt. Ich habe auch in meinen Notizen eine mittelgroße Stadt geschrieben, aber später sagen mehrmals Leute zu Kiki, du bist hier eben in einer Großstadt. Also, ja, okay, dann ist das jetzt hier eben wohl eine Großstadt.
Dann, und das von Leuten, die aus Tokio kommen. Also.
Dann glaube ich euch das jetzt mal.
Der Film ist übrigens von 1987, das wollte ich nur kurz sagen. Ich weiß auch nicht.
Ich habe mir 89 notiert, verrückt.
Von 89, Entschuldigung, von 89 ist der ja.
Ach so, okay.
Du hast vollkommen recht. Das heißt, auch da gab es schon größere Städte als das, was wir da im Film sehen. Aber okay. Sie lernt dann über Umwege diese Bäckerei kennen. Also das sah auch so aus, als wenn das nämlich eben nicht im Stadtkern wäre, wo die Bäckerei liegt, sondern eher ein bisschen, vielleicht ein kleines Ticken weiter außerhalb, aber die hatten vor allem so ein Gelände, dass das nicht aussah wie in der Stadt. Also relativ großen Innenhof, fast schon wie ein Bauernhof Optik. Und da dachte ich noch so, ja, da macht sich jemand vielleicht auch sein Dorf in der Stadt.
Ich glaube, es ist halt ein Vorort so ein bisschen.
Ja, genau. Was Kiki übrigens gar nicht schafft, ist, und das finde ich auch ein Kinderthema, ist, erstmal mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen.
Ja, ihre erste Begegnung, als sie ankommt, ist ja auch mit dem Jungen, den sie später rettet. Wie ist der? Tonbo? Habe ich mir das richtig notiert? Ich habe es immer nicht richtig verstanden.
Ja, ich habe es gar nicht notiert, weil ich schlau bin.
Ich glaube, er hieß Tonbo. Wenn ich mich irre, dann tut's mir leid, weil das ist kein Name, der mir geläufig ist. Und
keiner der Namen, außer Kiki, wäre mir geläufig, der in dem Film vorkommt.
Und ich meine auch ein paar Mal was ganz anderes gehört zu haben, aber naja, ist jetzt ja auch nicht so wichtig. Dem begegnet sie schon relativ früh, weil er einen Polizisten ablenkt, der Kiki gerade einen Strafzettel fürs Landen mitten im Straßenverkehr ausstellen will. Aber sie weiß nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll, dass dieser junge Mann recht forsch ist, in ihren Augen zumindest. Dabei redet er sie eigentlich ganz normal an. Sie ist, glaube ich, das einfach nur nicht so gewohnt.
Ja, nicht nur das, ich glaube, dass sie auch einfach 13 ist. Also, das ist ja auch einfach schwierig.
Ja, stimmt.
Also, sie geht ja auch an einer anderen Situation. Da ist halt der Mann das Ehepaar von den Bäckern. Da ist sie auf Toilette und dann kommt der in den Innenhof rein und sie wollte eigentlich gerade in den Innenhof gehen. Aber dann sieht sie ihn und macht nochmal die Tür von der Toilette zu, wartet, bis er weg ist und rennt dann ganz schnell in ihr Zimmer.
Ja.
Und wer hat das nicht mit 13 gemacht? Im Hausflur nochmal warten, bis die Nachbarn weg sind und sowas. Kann ich total nachvollziehen.
Also mache ich bis heute, wenn ich höre, dass jemand im Flur ist und ich habe noch 3 Minuten, dann warte ich, bis ich durchs Treppenhaus gehe.
Und mit 13 war das natürlich absolut viel härter.
Und aber auch später als der Junge, der ja durchaus dann mehr bereit ist, rein zu investieren in diese Freundschaft, der will ihr eine Einladung für eine Feier bringen, also tut das auch, während sie im Laden arbeitet. Und sie tut sich sehr schwer, mit die überhaupt anzunehmen oder mit ihm zu reden. Dabei hat sie schon auch Lust, diese Einladung anzunehmen, aber irgendwie weiß sie auch nicht so richtig, wie sie darauf eingehen soll, wie die letzte Begegnung auseinandergegangen ist. Und dann kommt auch noch ein anderer Mann und will eine Lieferservice-Bestellung bei ihr aufgeben und dann wird alles zu viel.
Und dann muss sie auch wirklich erstmal mit allen besprechen, ob sie jetzt zu der Party hingehen soll oder nicht.
Genau, und alle Erwachsenen sagen, ja klar, mach das, das klingt doch fantastisch, dann lernst du Leute kennen. Aber sie selber so, oh, aber ich habe doch auch kein Kleid und so.
Sie geht dann nachher doch.
Sie schafft es leider nicht.
Ach, sie schafft es nicht auf die Party. Aber sie lernt seine Freunde kennen und dann lernt sie an sich selbst auch nochmal eine ganz andere Seite kennen. Und da ist es nämlich auch so, dass sie Probleme hat, Gleichaltrige kennenzulernen. Denn ich weiß nicht, ist so eine. Sie, ehrlich gesagt, weiß sie nicht genau, warum sie jetzt ein Problem damit hat. Also sie geht mit ihm dahin und ihn hat sie schon ein bisschen näher kennengelernt und freut sich auch, mit ihm da zu sein. Und dann sind da aber ganz viele andere in ihrem Alter und sie ist erstmal irgendwie verschreckt oder vielleicht auch eifersüchtig. So richtig klar ist das nicht. Soll es aber, glaube ich, auch gar nicht werden. Also weil ich glaube, Leute in dem Alter wissen vielleicht auch manchmal nicht genau, was gefühlsmäßig da gerade passiert in denen. Und das fand ich in der Szene eigentlich ganz gut umgesetzt. Weil die hat gar nicht irgendwie ein romantisches Interesse eigentlich an dem Jungen, aber ist dann trotzdem irgendwie eifersüchtig, vielleicht oder auch nicht. Hm. Ich weiß es nicht.
Ja, das finde ich auch nämlich super, weil ich glaube, man könnte zwischen Tonbo und Kiki problemlos eine romantische Funken reinlesen. Aber der Film lässt es angenehm offen. Dabei, mich stört das ja immer bei Kinderfilmen, habe ich schon öfter gesagt. Ich finde, aber Kiki ist in einem Alter, 13, da ist das okay so, man erste Verliebtseins ausdrückt, wenn man das auch filmisch macht. Aber hier ist das so gut, weil ich glaube, Kiki weiß es selber nicht. Mhm. Wenn es am ehesten einer weiß, dann ist es, glaube ich, Tonbo, weil der sozial so gar keine Probleme hat. Er ist halt deutlich extrovertierter als sie. Aber es wird auch uns gar nicht genau gesagt. Und das ist auch irgendwie in Ordnung. Vielleicht verlieben die sich noch mal einander. Vielleicht auch nicht. Wir erfahren es nie.
Sie kann auch selber sowieso, auch was Romantik angeht, sich noch gar nicht ordnen. Und ich finde, das ist ganz gut dargestellt. Weil ganz am Anfang sagt sie einmal, nee, ich muss auch jetzt mal als Hexe los. Weil am Ende lerne ich hier noch mal den Mann meines Lebens kennen. Und dann bleibe ich für immer hier. So, und da ist ja so dieses so, ja, sie weiß ja oder sie hat das Gefühl, sie hat es beigebracht bekommen, sie wird irgendwann mal den Mann ihres Lebens kennenlernen. Sie denkt jetzt auch noch mit 13, das ist der erste, den sie kennenlernen wird. Das heißt, tief in sich drin hat sie so anerzogen bekommen oder mitbekommen oder sonst was, dass es ja komplett normal ist. Aber dass sie jetzt irgendwie bald einen Mann findet oder einen Jungen oder sonst irgendwas. Und wenn sie aber später in der Stadt ist, guckt sie einmal aus dem Schaufenster raus und sieht die Situation, dass da ein Junger, der vielleicht nur ein paar Jahre älter ist als sie, also ich hätte den jetzt so geschätzt auf 17, 18, auf dem Motorrad steigt und dann steigt hinten halt auch ein Mädchen auf das Motorrad und offensichtlich sind die halt irgendwie zusammen oder sowas. Und dann dreht sie sich so ein bisschen peinlich pikiert weg und das finde ich ganz gut, weil das ist so dieses, was 13-Jährige vielleicht auch haben oder generell Leute in der Adoleszenz so, ja, natürlich werde ich irgendwann mal einen Mann haben, Haus und Kinder, aber andererseits wäre das jetzt auch noch gar nicht so. In dem Film geht's halt ganz viel um Erwachsenwerden und die romantische Seite gehört auf jeden Fall auch ein bisschen mit dazu, obwohl es das halt so angenehm offen lässt, wie du gerade schon beschrieben hast.
Und es gibt sowieso insgesamt sehr viel dezent peinliches Rotwerden, was total oft so gerade die Gefühlswelt erzählt, ohne dass der Film das jemals ausspricht. Allein schon durch so ihre Gestik und dass sie dann wirklich, ich glaube, sie hat eh schon immer ein bisschen rote Wangen, aber man merkt so, in manchen Szenen werden die halt noch so ein bisschen, wie nennt man das, diese roten Backen? Diesen Effekt bei Cartoons.
Oh, ich weiß gar nicht.
Dann werden die so ein bisschen größer.
Genau, das ist so wie so ein Kreis, so ein Oval. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen.
Der ja, wie halt größer. So Backenrouge.
Ja, ne, genau, aber. Richtig. Ich finde auch, dass das an verschiedenen Momenten eingesetzt wird. Also manchmal aus Scham, aber manchmal auch aus anderen Momenten.
Genau, und das zusammen mit, wie sie sich gerade in der Regel gestisch verhält und auch in ihrer Gesichtsmimik, erzählt super viel über ihr Gefühlsleben, was nie ausgesprochen wird. Und was du vielleicht beim ersten Gucken, wenn du auch noch ein bisschen jünger bist als Kiki, gar nicht so mitbekommst und sich das trotzdem irgendwie transportiert.
Ich würde auch behaupten, dass sie das gar nicht aussprechen könnte in den Momenten.
Ja.
Weil sie das selber nicht einordnen könnte. Also weil sie auch verwirrt ist auch von der Außenwirkung von Leuten. Also sie trifft auf dem Weg in die Stadt zum Beispiel eine andere Hexe auf dem Besen. Und von weiter weg findet sie die, glaube ich, erstmal freut sie sich einfach, dass eine andere Hexe ist. Und dann kommt die Hexe etwas näher ran und dann ist sie, glaube ich, sehr eingeschüchtert von dieser Hexe. Danach fliegt die Hexe wieder weg, aber dann hat sie fast einen bewundernden Blick auf die. Also das heißt, da passiert so ganz viel hintereinander.
Die Hexe kommt erstmal so ein bisschen schroff und auch arrogant rüber, aber die ist halt einfach nur die macht dieses Jahr jetzt schon, sie ist fast am Ende und erzählt eigentlich ganz normal. Sie ist ja eigentlich sehr freundlich, aber irgendwie können wir uns auch als Zuschauer ganz gut da reinversetzen, weil ich hatte auch sofort im Kopf, als sie wieder kam, ach, wieder die doofe Zicke. Ich dachte auch, nee, ist sie gar nicht. Das ist irgendwie aber nur das, was erstmal so abgespeichert wird. Ja, die ist wirklich überhaupt nicht zickig. Die ist eigentlich ganz normal.
Übrigens, wählt, also du hast es so gesagt, so, sie ist 13 und muss jetzt los, aber Kiki wählt schon den Zeitpunkt selbst, wann sie es macht. Und das finde ich auch irgendwie wichtig zu erzählen. Weil nämlich die Eltern, also sie sagt das einfach irgendwann den Eltern, ich muss los. Und die Eltern so, ach ja, okay, ja gut, weil die haben sich ja halt natürlich darauf schon eingestellt und sowas. Und die so, ja, dann, gut, dann gucken wir mal und dann, ja, kannst du das Kofferradio mitnehmen und sowas.
Ich glaube, die sind beide ein bisschen besorgt. Es wird ja, wir lernen die Eltern ja wirklich nur minutenlang kennen, nicht länger, weil Kiki halt, wie gesagt, keine anderen Hexenskills hat außerdem. Und dieser Anfang wirkt auch total, wenn man das erste Mal guckt, dass man denkt, ja, ja, und das lernt sie dann alles. Ja, aber nix. Am Ende des Films, zumindest den Ausschnitt, den wir sehen, wie Kiki in diesem Dorf ist, wir sehen ja nicht mal das ganze Jahr, würde man auch am Anfang denken, dass wir jetzt das Jahr sehen, wo Kiki auf der Walz ist, quasi so. Da kann sie immerhin immer nur fliegen und eine Zeit lang nicht mal das. Und trotzdem kommt sie super zurecht, das finde ich auch eine schöne Erzählung. Sie kann weniger als andere Hexen, aber mit dem, was sie kann, schafft sie es trotzdem, sie zu sein und was Cooles zu machen, was ihr auch Spaß macht.
Ich finde, das hat gut gezeigt, dass sie versucht hat, einfach aus dem, was sie hat, das Beste rauszuholen und ihren eigenen Weg zu gehen. Also sie ist trotzdem eine Hexe, ganz eindeutig. Sie hat einen Besen und sie hat eine Katze. Nachher hat sie einen Besen, der nicht so eindeutig Hexe ist, aber ist auch okay. Ja, aber sie macht, also gut, dann kann sie das halt nicht, dann macht sie was Neues draus. Das fällt ihr auch sehr schnell ein, muss man sagen. Also man hätte auch das gedacht,
mit dem Lieferservice,
dass sie, genau, richtig. Man hätte gedacht, dass sie länger daran rumwerkelt oder sowas.
Ich kann doch fliegen, ich kann den Leuten doch Sachen bringen. Das hilft doch bestimmt vielen Leuten. Ja, aber da merkt man auch wieder, als sie die erste Bestellung wirklich annimmt, die sie auch hauptsächlich kriegt, weil die Bäckerin, bei der sie wohnt, einer Kundin davon erzählt. Merkt man ja auch, dass sie 13 ist, weil sie sich überhaupt keine Gedanken gemacht hat, wie viel Geld sie nehmen soll.
Ja, aber gut, das ist auch in Ordnung.
Ja.
Ich finde, sie ist relativ häufig dann doch, obwohl sie so schnell unterwegs war, von Selbstzweifeln geplagt. Ich glaube, das kommt auch daher, weil sie, entweder weil sie 13 ist oder einfach, weil das ihr Typ ist. Du hast schon gesagt, der andere, der
Tombo.
Tombo ist sehr viel offener, also expressiver. Und sie halt eben nicht. Sie ist ein bisschen introvertierter. Also es ist vielleicht eine Mischung aus allem. Vielleicht ist es auch ihr Charakter. Aber sie gerät schnell in Selbstzweifel rein und auch so in so ein Überdenken von Sachen. Und das fand ich auch gut dargestellt, weil ich finde, die Selbstzweifel können auf der einen Seite, dann wird gezeigt, dass die hemmen können. Aber auf der anderen Seite führen die halt dazu, dass sie jetzt einfach neue Dinge erfinden muss und sich auf neue Menschen einlassen muss und vielleicht einfach was Neues beschreiten muss. Und dass man die auch überwinden kann, also wenn man möchte. Vielleicht braucht es manchmal eine außergewöhnliche Situation, aber prinzipiell mit ein bisschen Hilfe von außen kann man da auch einfach dran gehen. Und man kann auch, während man sich noch nicht mal hundertprozentig sicher ist, ob man so richtig gut ist, trotzdem was reißen oder was erreichen.
Für die anderen Hexensachen hat sie ja immer noch ihr ganzes Leben lang die zu lernen. Genau. Wenn sie denn möchte, irgendwann mal.
Ich finde, mit all diesen Sachen, die wir gerade gesagt haben, es kann sie ein gutes Idol sein für andere junge Mädchen.
Was ich ja auch finde.
Und Jungs.
Du hast gesagt, sie von Selbstzweifeln geprägt. Ich habe mir einmal die Notiz gemacht, verpasst wegen einer Lieferung die Party, zack, depressive Episode. Weil sie auch schon, manchmal ist, klar, es ist hier in anderthalb Stunden erzählter Film, aber manchmal hat sie wirklich schon sowas sehr, die ganze Welt ist gegen mich, oh nein, alles ist ganz schlimm.
Aber ich kenne einfach wahnsinnig viele Leute, vor allem, ehrlich gesagt, auch Frauen, weil wir das auch internalisiert so angezogen bekommen, die relativ schnell reinraten in dieses was habe ich falsch gemacht? Ja. Gott, jetzt muss ich den Fehler nochmal finden und mir passiert so viel Schlimmes und sonst irgendwas, die wirklich sehr psychisch stabil trotzdem sind dabei.
Ja, yeah, ich habe das jetzt so lax gesagt, so meine ich das wirklich gar nicht, falls ich damit jetzt irgendjemand angegriffen habe. Was ich meine ist, damit ist dieses, wie man das als Teenager fühlt. Deswegen habe ich auch extra nicht Depression gesagt, sondern so eine depressive Episode, weil manchmal hat man ja so, dann geht so eine Kleinigkeit schief und auf einmal ist aber auf einmal alles ganz schlimm. Mhm. Das bringt der Film so gefühlsmäßig tatsächlich richtig gut rüber. Da fühle ich mich so an mich mit 14 richtig gut zurückerinnert.
Man ist auch so krass egozentrisch, man muss es ja sein, weil also die zuhören, viele davon sind ja Eltern und dann habt ihr euch bestimmt schon mal damit auseinandergesetzt, dass Jugendliche ja dieses große, in der Pubertät diese große Umstrukturierungsphase haben. Und das heißt ja, dass sie sowohl hormonell umstrukturieren, aber auch vor allem, und das ist fast noch wichtiger, das Gehirn umstrukturiert wird. Das heißt, alte Wege im Gehirn werden sozusagen abgebrochen, die grauen Zellen werden neu vernetzt. Ist das irgendwas mit Synapsen?
Ja.
Ja, ne? Synapsen neu geschaltet und sowas. Und da weiß man ja sogar, dass es eine Zeit lang gibt, zum Beispiel, dass bestimmte Gehirnregionen fast gar nicht funktionieren. was sehr viel erklärt, wenn man mit Jugendlichen gearbeitet hat. Zum Beispiel, dass die Konsequenzen dann nicht mehr die greifen können. Also die fangen Sachen an, aber denken nicht so weit, dass das da am Ende was auch stehen könnte. Weil bestimmte Bereiche im Gehirn halt nicht so gut funktionieren. Und warum habe ich das jetzt gerade angefangen? Ach ja, nein.
Weil du darauf kommen wolltest, dass sich manchmal bei Teenagern viel um sie selber dreht.
Genau, ja, weil die nämlich, die brauchen die Kapazität. Also die müssen halt all diese neuen Informationen, beziehungsweise die Informationsverarbeitung, das sind ja nicht neue Informationen, sondern wie ich die Informationen verarbeite, das müssen die natürlich jetzt erstmal hinbekommen. Und im besten Fall werden die dann unterstützt, das zu reflektieren und sowas. Aber die müssen erstmal an sich selber denken, so hart das ist. Also sie sind quasi geborene Arschlöcher, so Jugendliche. Und das ist Kiki natürlich nicht. Kiki ist ein ganz, also der Film ist super. Aber da dreht sich erstmal auch viel um die. Wenn da irgendwas passiert, ist die Welt halt gegen die. Und dann ist das mit der Party so schlecht. Und dann ist das ja mega unfair und sowas. Aber andere ja auch, man sieht das ja auch an anderen Jugendlichen im Film. Sie bringt zum Beispiel einmal so eine Pastete, so eine Fischpastete zu einer Jugendlichen auch, die eine Party feiert. Und zwar von deren Oma, weil die wohl immer zum Geburtstag Fischpastete gemacht haben. Und dann öffnet aber so eine Jugendliche die Tür und sagt dann so, hat mir meine Oma wieder Fischpastete geschickt. Ich muss doch wissen, dass ich das überhaupt nicht mehr mag seit so und so langer Zeit. Und die denkt ja auch nur über sich selbst nach, anstatt darüber nachzudenken, dass das vielleicht die Oma als Geste braucht oder dass sie das vielleicht gar nicht ihrer Oma erzählt hat, dass sie keine Fischpastete mehr haben will und dass es trotz allem eine nette Geste ist. Aber die tut so, als ob die Welt untergeht, weil ihre Oma ihr Fischpastete schickt.
An der Stelle können wir, weil ich finde, dass das ganz gut zueinander passt, dass Teenager sich so fühlen, wie du beschrieben hast, und die Welt, auf die Kiki in dieser Großstadt trifft, weil ich glaube, vielleicht ist das mein aller Lieblingsaspekt an dem Film. Alle Leute sind wahnsinnig nett einfach, denen Kiki begegnet. Das geht ja mit Tonbo los und dann mit der Bäckerin und auch ihrem Mann, der übrigens ein einziges Wort in dem Film sagt, das ist Hey einmal. Bei dem man aber total merkt, dass er tatsächlich trotzdem sehr involviert ist, auch in Kikis Leben.
Nicht nur, dass er ist auch ein super Daddy, weil wir sehen nämlich, sobald das Kind geboren ist, sehen wir nur noch ihn mit dem Kind. Man sieht zwar nur noch eine Szene, eine längere, aber trotzdem. Finde ich wichtig.
Dann gibt's noch eine Künstlerin, die Kiki kennenlernt, weil sie der was... Nee, gar nicht. Sie liefert der gar nichts. Sie musste da was wiederholen, eine Lieferung, die sie verloren hat. Die Oma, die du beschrieben hast gerade, der sie hilft, und deren Dienstmädchen, die auch schon in sehr gehobenem Alter ist, was ich ganz lustig fand auch noch. Und alle Figuren, die sie treffen, auch eigentlich alle Kunden, die sie hat, sind total nett und freundlich, bezahlen auch immer mehr, als sie müssten, weil Kiki auch eigentlich immer mehr macht, als sie müsste. Sie ist nämlich auch total nett zu ihren Kunden. Und das gefällt mir total gut, dass dieser Film auch wieder so grenzenlos an das Gute im Menschen glaubt. Indem er zeigt einfach, außer dieser einen arroganten 16-Jährigen, sind echt alle Leute in dem Film wahnsinnig nett. Und die ist ja auch nicht unhöflich oder so, die ist halt einfach gerade woanders. Und wir lernen die auch nicht richtig kennen. Ja. Aber alle Leute, die wir näher kennenlernen, sind sehr, sehr nett.
Sogar der Polizist, der am Anfang einmal rumgenervt hat, der ist danach auch, dass er dann ganz viel grüßt und sowas immer und sie unterstützt.
Und das gefällt mir super gut an dem Film.
Ja.
Was der für ein Bild von Leuten zeigt, von der Hilfsbereitschaft von Leuten.
Auf jeden Fall. Und auch, wie schwer das ist, als Teenager das trotzdem anzunehmen.
Ja.
Weil man muss ja auch alles selber machen.
Sollte hier auch.
Ja, aber, genau.
Sie lernt nämlich dadurch eigentlich auch tatsächlich Hilfe anzunehmen und Ratschläge.
Ja. Genau, und dass man das erstmal nicht sofort kann, das ist ja, das gehört ja mit dazu.
Ja.
Ich wollte gerade, wo du das gesagt hast, mit all den Leuten. Ah, ich glaube, die beiden alten Damen wohnen einfach zusammen. Das ist ja mein, also klar, das ist die Dienstmagd, aber vielleicht sind das auch einfach zwei ältere Frauen, die zusammen wohnen.
Ach so, okay. Mhm.
Weil sonst müsste die, glaube ich, nicht mehr arbeiten, die Dienstmagd. Die ist schon zu alt, um eigentlich noch zu arbeiten.
Aber ja, okay. Da magst du recht haben. Das ist das.
Ich fand auf jeden Fall trotzdem, dass sie ein Idol ist für junge Mädchen. Und ich habe irgendwo gelesen, und das fand ich eigentlich ganz gut, jedes junge Mädchen möchte ja eigentlich eine Hexe sein, ist ja klar. Allein weil Hexen, also ich meine, was die alles können, aber auch vielleicht, weil das eine der wenigen... Also für mich war das immer eine positive Sache, was Frauen unterstellt wurde, weil das halt eine Sache ist, wo man Macht hatte sozusagen. Oder auch geheime Macht und eine Macht, die Männern nicht zugänglich war. Vielleicht übertreibe ich gerade. Was ich damit sagen will, ist... Nee?
Glaube ich gar nicht. Aber erzähl erst mal zu Ende.
Genau, und was ich glaube ist, dass deswegen wirklich wahnsinnig viele Mädchen immer noch Hexen werden wollen und gerne an Karnevalshexen gehen und so weiter, weil das irgendwie eine coole Sache ist. Das ist so, weiß ich nicht, wie... andere dann vielleicht eine Lederjacke und eine Sonnenbrille tragen wollen, ist so eine Hexe sein zu wollen. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass Kiki eine Hexe ist, weil das dann damit automatisch ein Vorbild wird.
Ich glaube, da ist total was dran an dem, was du sagst, mit auch jetzt kulturell gesehen. Man hat dieses, dass irgendwie eine junge Hexe die Abenteuer erlebt, das ist ja, haben wir in Deutschland ja auch, in Europa gibt es Bibi Blocksberg. Mhm. Ich glaube, solche Geschichten gibt es total viel, total kulturübergreifend, weil sowas, glaube ich, vor ein paar hundert Jahren ja als Waffe gegen Frauen eingesetzt wurde und das jetzt insgesamt im letzten Jahrhundert, aus dem diese ganzen Erzählungen kommen, dann irgendwann umgedreht wurde. So, ja, ihr habt uns das vorgeworfen, aber jetzt kehren wir diesen Trend in was Positives um. Ja. Das Märchen der bösen Hexe ist uns egal. Jetzt, wir sind, vielleicht sind wir die Nachfahren von Hexen, aber wir sind gute Hexen. Wir stellen hilfreiche Tränke her. Und so weiter. Und ich glaube, dass das daher kommt und dass das deswegen auch nicht übertrieben ist.
Ja, und auch dieser Wissensvorsprung, den man dann hat, den Männer dann vielleicht gar nicht erreichen können. Vielleicht auch nicht nur Macht, sondern auch dieses, ja, da ist was, da können Männer einfach nicht rein. Das ist so wie so ein Schutzraum für Frauen, dieses Hexen sein. Muss ja nicht immer gut oder böse sein, aber ja. Aber Kiki ist natürlich eine gute Hexe. Aber sie hat auch, weil ich glaube, dieses Hexending ist schon auch wirklich intendiert. Also da soll irgendwas dran sein. Weil sonst würde man ja wirklich nicht eine Hexe auf den Besen setzen mit einer schwarzen Katze. Also klar, sie hat auch eine große rote Schleife auf, aber sie trägt auch dunkle Sachen. Also das ist schon ganz eindeutig eine Hexe.
Du hast eben am Anfang noch gesagt, dass du noch ganz viele Sachen sagen wolltest. Hast du da noch irgendwas?
Ganz viele Sachen sind es nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall noch zwei Sachen, warum ich finde, dass es ein super guter Sonntagsfilm ist. Ist zum einen die Ästhetik und da finde ich vor allem jeder einzelne Hintergrund, würde ich sagen, könnte man sich als Poster an die Wand hängen in Kiki.
Aber so als Riesenposter, damit das so ein Panorama-Stadthintergrund ist, ne? Ja, genau, finde ich auch.
Oder auch, also wenn man es fies sagen will, auch wie so Zahnarztpraxenbilder.
Ja.
Weil das kommt ja nicht von irgendwo her. So Zahnarztpraxenbilder, die hat man sich schon tot geguckt, aber das sind ja ästhetische Bilder, so ist es.
Und
ja
auch
nicht.
Beruhigende.
Genau.
Also bei guten Zahnärzten.
Im besten Fall. Und ich finde, wirklich fast jeder der Hintergründe, nee, ich würde sagen, jeder Hintergrund könnte man so benutzen. Vor allem sind sie dann noch so aquarellig gemalt und du hast schon gesagt, für dich ist das Frühling, für mich ist das Sommer. Aber das ist, es blüht und es ist schön und es ist konstant blauer Himmel, bis auf zwei kurze Szenen. Das ist totales Sonntagsfeeling. Vor allem, wir hatten jetzt diesen unerwarteten Schneeeinbruch, nachdem jetzt eigentlich schon ein Monat Frühling war. Da hat mich das heute nochmal zurückgeholt, wieder in den Frühling.
Was war die zweite Sache?
Genau, die zweite Sache, die ich hatte, ist, dass ich den sehr zeitlos finde.
Ja, klar, man merkt jetzt heute so ein bisschen, 30 Jahre später, ja, diese Stadt hat so sehr wenig technischen Kram, aber ich glaube, der hat selbst für die 80er sehr wenig Technik und deswegen funktioniert's.
Ich würde sogar sagen, es ist extra so gestaltet, dass auch 89 gar nicht richtig klar war, wann der spielt.
Genau.
Weil wir haben auf der einen Seite Telefone, Kofferradios und so weiter, aber alle fahren, also das neueste Auto, was wir gesehen haben, waren Käfer und ich glaube, die sind schon ganz schön alt
auch. Und was auch noch nach ist, der große Rettungsflug, der kommt ja, weil Kiki Tombo von einem abstürzenden oder zumindest quer durch die Luft fliegenden Zeppelin rettet, den alle begeistert im Fernsehen verfolgen. Das war ja nicht irgendwas, das in den 80ern Leute gemacht haben. Ja. So straßenfegermäßig vorm Fernseher sitzen und den Zeppelin-Start der Stadt angucken. Oh, ein Zeppelin.
Der Fernseher, den du gerade erwähnt hast, das ist zum Beispiel auch so ein, ich würde sagen, 30er-Jahre-Fernseh. Allerdings steht er dann wieder bei der sehr, sehr alten Frau. Das heißt, man kann nicht einschätzen, liegt das jetzt nur daran, dass die Frau noch einen sehr alten Fernseher hat. Die Frau hat zum Beispiel auch noch einen ganz alten Ofen und der neuere Ofen geht kaputt und dann gehen die wirklich und machen diesen Holzkohleofen, der in die Wand eingelassen ist, nochmal an. Also die spielen dann die ganze Zeit auch mit so einem Hin und Her. Die Kleidung, die Leute zum Teil anhaben, sieht aus wie, ich weiß nicht, so Bauern, also die haben immer so große, weite Stoffkleider mit so Schürzen oben drauf. Das heißt, es könnte auch, ehrlich gesagt, 18. 19. Jahrhundert sein.
Ja.
Aber dann andere wiederum haben andere Sachen an. Also die spielen immer, es geht immer so hin und her mit diesen, wo, also in welchem Zeitrahmen bewegen wir uns denn gerade? Ich könnte es nicht sagen. Das macht den halt auch zeitlos.
Genau, und weil es auch so offensichtlich keine echte Stadt darstellt.
Ja. Genau, das
hilft ja auch noch
eben über Europa erzählt
hast. Das ist ja nicht Stockholm oder Paris oder was auch immer.
Richtig, wir sehen also keine Veränderung in der Stadt. Also wenn wir jetzt heute in die Stadt fahren würden, Stockholm, und wir sehen das von früher, dann wüssten wir, okay, das ist ungefähr aus den 50ern, genau. Aber heute gibt's das nicht mehr. Es ist ja auch so, dass am Anfang die Mutter vorkommt und die zum Beispiel, da sitzt auch jemand und die loben dann die Naturheilkunde. Und dann sagt die eine Frau, die da sitzt zum Beispiel, ja, das ist total schön, weil dann nimmt man sich noch so richtig Zeit für Sachen, für Heilung und sowas. Statt dass es schnell, schnell geht. Und ich fand das einen relativ bedeutsamen Satz am Anfang, weil ich glaube, das soll der Film auch so ein bisschen machen.
Ich fand auch im selben Gespräch, da fand ich relativ cool, dass die Mutter sagt, weil ich weiß nicht mehr, was die alte Frau genau sagt, aber sie spricht auf jeden Fall darauf an, dass Kiki ja außer Fliegen noch keine Hexenfähigkeiten beherrscht. Und die Mutter sagt dann so, ja, aber mit 13 ist es heutzutage ja auch nicht mehr üblich, dass Kinder schon so selbstständig sind. Ist ja auch so, ja, wir kümmern uns jetzt halt länger um unsere Kinder und das ist auch gut so. Das wirkt so unterschwellig mit, dass in diesem einen Satz, dieses mit 13 muss man halt jetzt heutzutage nicht mehr arbeiten. Das ist schon in Ordnung.
Ja,
so. Und das, diese beiden Sachen in dem einen Gespräch in den ersten 5 Minuten.
Ja, das ist auf jeden Fall Foreshadowing auch einfach. Zuletzt würde ich noch sagen, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, oder was für mich auch zu einem Sonntagsfilm ist, macht, ist, der Sonntag ist für mich der klassische Völlereitag, weil man muss sich nirgendwo mehr hinbewegen. Man kann sich einfach komplett vollstopfen und bis abends sich nicht mehr vom Sofa wegbewegen. Also zumindest mein perfekter Sonntag sieht so aus. Und in Ghibli-Filmen gibt's immer das beste gezeichnete Essen.
Oh ja, das stimmt.
Und es war diesmal gar nicht so viel. Es war halt die Bäckerei. Und auch da gab's auch so Limo und sowas und Kekse. Aber das war gar nicht, es war gar nicht so viel wie sonst. Aber auch diese Pastete, ne? Ich mag überhaupt keinen Fisch. Und ich esse auch keinen Fisch, weil ich Vegetarierin bin. Aber ich hätte, also wirklich, das sah so lecker aus, dass sie schaffen, eine Fischpastete lecker aussehen zu lassen. Wow. Und deswegen ist das der perfekte Sonntagsfilm für mich.
Es ist auch, glaube ich wirklich, und das ist nicht mein Lieblings-Ghibli-Film, aber es ist wahrscheinlich der, den ich am öftesten gesehen habe, tatsächlich.
Ja, ich habe am, also ich, es ist, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich drei der Filme immer mal wieder unterschiedlich oft gucke, aber dann ziemlich häufig. Deswegen weiß ich nicht, welchen von den dreien ich am häufigsten gesehen habe. Ob Kiki, Chihiro oder Das wandelnde Schloss. Weil ich habe Das wandelnde Schloss schon auch sehr häufig gesehen. Der übrigens vom Stil her genau das gleiche hat, ne, mit dieser europäischen Stadt.
Ja, aber anders.
Den werden wir ja nicht nochmal besprechen, wahrscheinlich, deswegen.
Okay.
Weiß ich nicht, wir können den besprechen. Das ist, da müsste ich mir nur sehr lange Gedanken über das Alter machen, für wer, was wir das empfehlen würden. Aber
Kikis Kleine Lieferservice ist übrigens ohne Altersfreigabe, also ab 0 freigegeben. Und wir haben jetzt ja auch gar, also es sei denn, du wolltest jetzt noch irgendwelche problematischen Szenen benennen.
Nein, ich habe
Wir haben ja auch nämlich keine benannt.
Ja, es ist eine weiße Stadt in Europa. Vielleicht können wir das kurz dazu sagen. Diversity 0. Fertig. Das ist problematisch an dem Film.
Ja, finde ich nicht mal, weil es irgendwie so eine Außendarstellung, ja, ist halt so eine japanische Märchen, Darstellung, ne? von Europa, deswegen.
So eine Art, wie wenn so ein Heimweh-Film.
Deswegen können wir gleich zum Alter kommen. Deshalb 0 freigegeben. Und weil halt auch eben echt gar nichts Spannendes passiert, außer diesem Zeppelin zum Schluss und diesem Krähenangriff am Anfang einmal, die wirklich echt harmlos sind, kann man den echt ab 4 gucken. Ich weiß nicht, ob der dann so viel, so viel Spaß macht.
Ja.
Ich glaube, am meisten Spaß macht der, wenn man so, keine Ahnung, 9 ist wahrscheinlich.
Ja, zwischen 9 und 11.
Weil dann findet man Kiki auch richtig cool.
Ja, richtig. Oh, wir müssen den schnell deinen Nichten noch zeigen. Die kennen den noch nicht.
Ja, stimmt.
Oh. Nicht, dass die eine schon zu alt ist.
Man kann den, wie fast alle Ghibli-Filme im Moment, bei Netflix noch gucken. Da haben die ja alle außer die letzten Glühwürmchen im Angebot. Ansonsten kann man den bei anderen Plattformen für entweder mieten oder auch kaufen. Die DVD ist wie auch bei allen Ghibli-Filmen für so rund 10 Euro. Für die Blu-ray muss man wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Aber die DVDs sind inzwischen ja recht so solide für so 10 Euro erhältlich. Eigentlich immer mal. Das kann man schon auch machen. Und wie gesagt, in Netflix sind die jetzt alle drin. Das ist super. Ja.
Mhm.
Hast du dir Gedanken gemacht über Filme, die man sonst so gucken kann, oder?
Nein, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Mir würden aber welche einfallen. Ich glaube, dass man mit 9 auch immer noch Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter gucken kann. Und die sind beide Filme mit einer Hauptrolle, wo es auch um Adoleszenz geht. Vor allem Ronja Räubertochter, wo es ja so ein bisschen darum geht, was mache ich denn jetzt mit Eltern, mit denen ich nicht so gut klarkomme, und was mache ich, wenn ich von meinen Eltern weggehe, wie komme ich dann klar, also alleine. Das finde ich schon sehr ähnlich auch.
Ja, wenn du dabei bist, hätte ich da direkt eine Frage an dich. Und zwar habe ich gedacht, nach allem, was ich über diese Filme weiß, klingt das für mich nach was, das auch passt, und zwar Die wilden Hühner, habe ich aber nie gesehen. Meinst du das?
Die wilden Hühner sind noch ein bisschen mehr, also ich habe die Filme nicht gesehen, weil ich habe nur die Bücher gelesen, aber die passen auf jeden Fall genau ins gleiche Zeitalter. Da dreht sich's ein bisschen mehr noch um Romantik. Geht's da. Also es geht hauptsächlich um Freundschaft, ehrlich gesagt, bei Die wilden Hühner. Und wie geht man jetzt auch damit um, wenn weibliche Freundschaft dann auch auf Jungs trifft und man mit den Gefühlen nicht so gut klarkommt. Aber auch so um Banden und so. Ja, wenn der Aspekt mit dem, also mit dem Jungen eure Kinder angesprochen hat, dann gehen auch die wilden Hühner danach.
Okay, das wollte ich nur wissen, weil irgendwie hatte ich so das Gefühl, die würden ganz gut passen, aber ich habe mich jetzt nicht befugt gefühlt, da einen Kommentar zu abzugeben. Ich habe mir jetzt ansonsten noch ein paar Gedanken über andere Filme mit Hexen.
Aber Bibi und Gina, Bibi Blocksberg gibt's doch.
Ach, es
doch,
gibt einen Bibi Blocksberg-Film von Anfang der 2000er. Der ist, wenn ich es recht in Erinnerung habe, gar nicht so verkehrt.
Ah, okay.
Ist ganz nett, mein ich.
Ja.
Den auf jeden Fall. Dann gibt es
von The Witch gibt's immer.
Es gibt von Studio Ponoc, was teilweise ehemalige Studio Ghibli-Mitarbeiter sind, Mary und die Blume der Hexen.
Oh, hattest du den gesehen?
Den wollten den wir haben wir doch zusammen gesehen. Du erinnerst dich schon nicht mehr.
Okay, wow.
Ich muss das der ist nicht so gut, der ist aber ganz sympathisch auch. Der ist auf jeden Fall abenteuerlastiger. Das muss ja jetzt aber nichts Schlechtes sein. Dann für die ganz Kleinen, für Hund und Katze ist auch noch Platz. Da gibt es einen Kurzfilm von. Tipptopp Kinderbuch, Tipptopp Kurzfilm. Und aus den 70ern, ich glaube aus Tschechien, Saxana, das Mädchen auf dem Besenstiel. Fantastische Quatschkomödie auch.
Ja, so grob erinnere ich mich jetzt, wo ich die Bilder sehe, wieder an. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher,
dass und ich den gesehen habe. Ich will es nicht unterschlagen, aber wir haben den beide nicht gesehen. Es gibt von so vor 10 Jahren auch eine Realverfilmung von Kikis kleiner Lieferservice. Was? Weil das ist ja ein japanisches Kinderbuch tatsächlich auch.
Okay.
Den haben wir aber beide nicht gesehen. Und der sieht auch von den Bildern, die ich gesehen habe, auf jeden Fall weird aus. Aber der existiert. Mehr kann ich zu dem nicht sagen. Ansonsten hätte ich so vom Vibe noch her gesagt, hat der für mich mich extrem an Luca erinnert, den wir ja schon besprochen haben.
Ja.
Wegen dem, wie du erwähnt hast, diesem Urlaubsvibe, den hat ja Luca auch extrem mitgebracht.
Sonntagsfilm ist es genau. Auch, Luca.
Und auch so von der ganzen Ästhetik mit dem Meer und so habe ich mich auch noch sehr an Melodie des Meeres erinnert gefühlt. Auch wenn das eine ganz andere Art Film ist, aber ich finde, die passen trotzdem zusammen.
Ja. Ich war bei Nils Holgersson, spätestens als sie mit den Gänsen geflogen ist. Ich habe auch seitdem einen Ohrwurm. Ich möchte jetzt auch noch mal ganz kurz sagen, dass meine Tipps gar nicht so weit weg sind. Also auch wenn es jetzt nichts mit Hexen zu tun hat, ist es nicht so weit weg. Weil der wollte dieses Buch verfilmen, Kikis kleiner Lieferservice, und wollte es zusammenbringen mit Pippi Langstrumpf. Und hat es dann aber verworfen, weil Astrid Lindgren es ihm nicht erlaubt hat. Und der also die meisten wissen ja wahrscheinlich auch, dass Miyazaki sehr, 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 sehr lange versucht hat, Pippi Langstrumpf zu verfilmen und Astrid Lindgren immer wieder das nicht wollte. Und das, glaube ich, ihn bis heute ein bisschen wurmt. Immerhin durfte er Ronja Räubertochter ja als Serie umsetzen.
Genau wie...
Nee, das war sein Sohn, ne? Oder hat er es selber gemacht?
Nee, das hat er nicht selber gemacht, das Studio. Aber genau wie Chroniken von Erdsee, er ja lange verfilmen wollte und die Autorin auch gesagt hat, nein. Und das dann die Rechte freigegeben hat, nachdem sie, glaube ich, tatsächlich Mein Nachbar Totoro irgendwann gesehen hat, das erste Mal.
Ah, okay.
Und dann aber Miyazaki das erste Mal schon in Rente gegangen ist. Also er ist ja nicht das letzte Mal in Rente gegangen.
Ja.
Er arbeitet ja auch, soweit ich weiß, gerade wieder an einem Film.
Nein, er ist doch gerade in Rente wieder eigentlich.
Nein, er ist schon wieder aus der Rente
Aber er war raus. Wirklich eigentlich in Rente.
Ja,
mein Gott.
Ja, und deswegen hat ja auch dann... Hayao Miyazaki nicht selber den Erdsee-Film gemacht, sondern sein Sohn. Was
traurig ist, ja. Das war, glaube ich, auch der erste Film von seinem Sohn.
Ja.
Deswegen ist der nicht, der ist jetzt nicht schlecht oder sowas.
Oh, ich will ihm noch mal eine Chance geben. Ich glaube, der hat mehr als...
Aber das ist schon einfach ein Debüt und Miyazaki wäre zu dem Zeitpunkt ein alter Hase gewesen und es wäre fantastisch gewesen. Astrid Lindgren, ich weiß nicht, ob das deine beste Choice des Lebens war.
Ich glaube, das war halt eine Zeit, da warst du als so Autor von sowas noch sehr beschützend, was so deine Werke anging. Und dann kamen irgendwelche Japaner, dann hast du vielleicht gerade mal irgendwie Heidi gesehen und hast gedacht, nein, 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 das machen die Komischen mir nicht kaputt. Und haben dann erst, ich glaube, ist erst sehr spät in den Westen gedrungen, dass Hayao Miyazaki sehr liebevolle, nachdenkliche Filme tatsächlich macht.
Es hätte sehr, sehr gut gepasst.
Ja.
Also zu Ronja Räubertochter sowieso auch.
Pippi Langstrumpf hat er ja so halb gemacht. Es gibt ja diesen Panda Go Panda,
diese zwei
halbstündigen Kurzfilme, die aber auch, glaube ich, so Fernseh-Kurzfilme sind, die sind nicht besonders gut, muss man leider sagen. Ansonsten, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich jetzt noch sagen, wo man uns im Internet findet.
Hast du schon gesagt. Ja.
Dann, wenn ihr Lust habt, findet ihr uns unter @kifipodcast, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de. Und dann wünschen wir euch jetzt noch, es ist zwar nicht Sonntag, wenn es rauskommt, aber es fühlt sich jetzt gerade so schön nach Sonntag an, deswegen noch einen schönen Sonntag.
Ich habe schon wieder nicht Tschüss gesagt, soll ich das noch schnell machen?
Ja, mach das mal noch, da warte ich drauf, bevor ich Stopp drücke. Tschüss.